heute bei «Apropos» den 7. Oktober.
Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas feuert Tausende von Raketen in Richtung Israel ab.
This was not just rocket attacks, though. The terror group overran border crossings, invaded by sea, by air and by land, taking over entire Israeli communities in the south. We must warn you, many of these images are graphic and frightening.
Vor einem Jahr, am 7. Oktober, haben Mitglieder der Hamas in Israel Dörfer in Grenznähe, Militärposten und ein Musikfestival angegriffen. Mehr als 1'100 Menschen sind in Israel an diesem Tag ums Leben gekommen, darunter viele Zivilistinnen und Zivilisten. Etwa 250 Menschen sind als Geiseln verschleppt worden. Der 7. Oktober war für Jüdinnen und Juden der tödlichste Tag seit dem Holocaust und hat im Nahen Osten den grössten Krieg seit langem ausgelöst. Am 7. Oktober sind auch zwei Schweizer ums Leben gekommen. Einer von ihnen heisst Adi Baharov. Und am 7. Oktober hat Marianne Baharov ihren ehemaligen Ehemann und den Vater von ihren Kindern verloren. Der Sonntagszeitungsredaktor Rico Bandle hat Marianne Baharov heute, ein Jahr später, in der israelischen Hafenstadt Aschkelon besucht. Von seinen Eindrücken erzählt er heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Rico.
Hallo.
Rico, wer ist Marianne Baharov?
Die Marianne Baharov ist eine 61-jährige Frau, die in Baden im Kanton Aargau aufgewachsen ist. Dort hat sie auch den Adi kennengelernt, einen ehemaligen Offizier von der israelischen Armee, der in der Schweiz gearbeitet hat, im Sicherheitsbereich. Die beiden haben 1987 in Baden geheiratet, zwei Jahre später auch noch in der israelitischen Kultusgemeinde in Zürich noch religiös geheiratet. Sie haben zwei Kinder bekommen und 1996, sie war dann 33, sind die ganze Familie ausgewandert auf Israel.
Das ist also schon relativ lang her.
Genau, sie ist jetzt 28 Jahre, lebt sie schon in Israel.
Du hast gesagt, sie hat seit 28 Jahren in Israel gelebt. Wie muss man sich ihren Alltag dort vorstellen, vor dem 7. Oktober vom letzten Jahr?
Also sie hat sich vom Mann getrennt, nach ein paar Jahren in Israel. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie lange dass sie noch verhört waren in Israel. Aber sie ist dann auf Aschkelon gezügelt. Das ist eine Stadt mit etwa 150'000 Einwohnern direkt am Meer. 14 Kilometer von Gaza entfernt, also sehr nah. Ist die nächstgelegene Grossstadt zu Gaza. Ist darum auch die meist bombardierte Stadt von Israel. Sie hat dort in einer Dreizimmerwohnung gewohnt oder lebt immer noch. Da bin ich sie auch besuchen. Sie hat in der Wohnung einen Schutzraum, wo sie vielmal die Nacht verbringt, weil dort halt sehr viel Bombenalarm herrscht.
Von ihrem ehemaligen Ehemann Adi Baharov ist sie also schon länger getrennt gewesen. Wie hat die Beziehung von den beiden zueinander ausgesehen?
Genau, die sind schon länger getrennt gewesen, aber sie haben sehr enge Beziehung gehabt, auch über Kind. Sie hat überhaupt nicht so getönt, wie wenn die, dass eine Kampfscheidung gewesen wäre oder so, sondern jede Viertel haben sie miteinander verbracht. Sie sind ständig in Kontakt gewesen, auch im Familienchat und so. Also die sind weiterhin sehr eng gewesen. Auch zu der neuen Lebenspartnerin vom Adi hat sie einen guten Kontakt gehabt. Ja, sie hat mir dann auch sie vermittelt. Ich habe mit ihr auch noch reden. Das war auch sehr interessant, weil sie ja noch näher dran war am Ganzen.
Näher an dem Ganzen, das heisst näher auch am 7. Oktober vom letzten Jahr. Nimm uns nochmal mit in die Zeit. Was passiert an diesem Tag in Israel?
Am frühen Morgen vom 7. Oktober, also es war sehr früh am Morgen, die meisten Leute haben noch geschlafen, sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Terroristen plötzlich über den Grenzzaun von Gaza in die umliegenden Dörfer, Kibbutz, Städte eingefahren, haben gemordet, haben vergewaltigt, haben Leute entführt. Gleichzeitig sind etwa 5'000 Raketen von Gaza abgeschossen worden auf Israel. Das ist gleichzeitig passiert. Die israelische Armee war völlig überrascht gewesen. In das Dorf Netif HaZara, wo ich gegangen bin, wo der Schweizer ums Leben gekommen ist, hat es 6 Stunden gedauert, bis die Armee endlich mal dort war. Man ist also völlig überrumpelt worden und es hat ein riesen Chaos geherrscht.
Wie Wie erinnert sich Marianne Baharaff persönlich an diesen Tag?
Sie ist natürlich wie fast alle vor dem Fernseher gesessen. Sie hat Kontakt auch mit ihren Kindern, die beide in Kanada und in den USA am Studieren sind. Es war ein dramatischer Tag. Sie war auch im Schutzraum, weil es viel Bombenalarm gegeben hat. Interessant ist aber vor allem, was Evrat, die Lebenspartnerin, erlebt hat, weil sie ist ja auch in dem Grenzdorf war, wo Terroristen mit Gleitschirm reingeflogen sind. In Natif Hasaraf hat es eine grosse Grenzmauer und Terroristen sind mit motorisierten Gleitschirmen reingeflogen. Und sie hat erzählt, sie hätte einen Alarm bekommen, man hätte Schüsse gehört. Ihren Mann hätte sofort Schutzwesten angelegt, sein Gewehr genommen, hätte ihr eine Waffe in die Hand genommen und sie mit den zwei Hunden in den Schutzraum geschickt. Er, der Adi, der als ehemaliger Offizier von der Armee kriegserprobt ist, war Teil des Freiwilligen Sicherheitsdienstes in diesem Dorf. Das sind fünf Leute, die das freiwillig nebendran machen. Die sind dann schauen, was ist los, haben sie ja nicht gewusst. Sind von Haus zu Haus gegangen, sind dort auch den Terroristen begegnet. Offenbar soll er mindestens einen Terroristen ausschalten, ist dann aber von einer Handgranate getroffen worden. Und sie erzählt, wie sie in dem Schutzraum war und keine Ahnung hatte, weil zum Teil ist der Strom ausgefallen, das Handynetz ist zum Teil ausgefallen, sie haben keine Ahnung, was los ist. Es hat aber, der Familienchat hat zum Teil noch funktioniert. Sie hat mir dann gezeigt, der Familienchat, wie die Familie auch aus Kanada, aus den USA ständig am Fragen ist, wie geht's dir? Er hat dann am 12.08. die letzte Nachricht geschickt, so, ich bin am Arbeiten, hat er geschrieben. Und 3 Minuten später sei er tot gewesen. Wobei das alle erst dann am Abend erfahren haben, das jetzt nicht gewusst.
Der Adi Baharaff ist also an diesem Tag, am 7. Oktober, ums Leben gekommen, als einer von zwei Schweizer und Schweizerinnen. Du hast ja kurze Zeit nachher den Kontakt aufgenommen zu der Marianne Baharaff. Wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass ihr in Austausch gekommen seid miteinander?
Die Schweizer Botschaft in Tel Aviv hat damals verkündet, dass es zwei Schweizer Staatsbürger getroffen hat, die gestorben sind. Ich wollte die beiden porträtieren, konnte ausfindig machen, wie die heissen, habe Kontakt aufgenommen mit Verwandten von beiden. Aus dem ist dann eine grössere Geschichte geworden, was den beiden zugestoßen ist. Mit der Marianne Baharaff bin ich dann in Kontakt geblieben. Es ist auch sehr mitteilungsbedürftig. Sie ist sehr eine offene Frau, die gerne redet, die wahrscheinlich eben auch Freude gehabt hat, dass jemand aus der Schweiz sich interessiert für sie. Und sie hat dann gesagt, ich soll unbedingt mal auf Israel kommen. Es ist so interessant, sie schwärmt so von Israel. Israel, das ist wie ein Ein und Alles. Ich soll doch mal schauen, wie das dort aussieht. Und der Jahrestag war eigentlich ein guter Anlass gewesen, das zu machen.
Du hast sie also jetzt besucht. Was ist dir jetzt für eine Frau begegnet vor Ort?
Eigentlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, nach den vielen Telefongesprächen. Eine sehr entschlossene, aber auch trotz allem lebensfrohe Frau, die aber schon damals, nach dem 7. Oktober, auch eine ganz klare Haltung hatte zu dem Krieg. Sie hat gesagt, das sei ein Krieg gut gegen Böse, wo unbedingt in aller Härte muss geführt werden. Was natürlich für jemanden in der Schweiz eher irritierend ist. Aber in der Situation, was sie mitgemacht hat, sie kennt ja nicht nur den Adi, der gestorben ist, sondern sie kennt auch ganz viele andere Leute, die betroffen sind, die Verwandte verloren haben oder die gestorben sind. Ja.
Marianne Baharaff gibt ja auch am israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu eine gewisse Mitschuld am Tod von ihrem Ex-Partner. Wieso?
Nicht nur eine gewisse Mitschuld, sondern die Hauptschuld. Und zwar den 7. Oktober, da hat die Armee und der Geheimdienst wahnsinnig versagt. Und sie hat das hautnah miterlebt, weil der Adi hat an einem Ort gewohnt, wo man vom Garten aus übergesehen hat, in Gazastreifen. Er konnte beobachten, in den Wochen und Monaten vorher, wie Hamas geübt hat, den Überfall. Das hat man gesehen vor Augen. Ganz viele Leute haben das gesehen. Der Adi hat das gemeldet, die Armee. Auch andere Leute. Man weiss von den Frauen, von den Sperrinnen, die das gemeldet haben. Man hat sie ignoriert. Man hat die nicht ernst genommen. dann ist es so Katastrophen gekommen und das macht die Leute immer noch wahnsinnig hässig. Und auch sie sagt, das muss alles aufgeschafft werden noch, aber zuerst muss der Krieg gewonnen werden.
Je näher der 7. Oktober kommt, desto schwieriger wird es, darüber zu sprechen.
Marianne Baharoff hat nicht in diesem Podcast zu hören sein, aber sie hat uns in mehreren Nachrichten beschrieben, wie sie sich fühlt. Wir haben das einsprechen lassen.
Ich kann mir die Welt ohne Adi immer noch nicht vorstellen. Dies wird sich womöglich nie ändern. Weder für mich noch für meine Kinder. Während ich diese Nachricht schreibe, gehen die Raketensirenen im Norden Israels nonstop los. Viele Freunde von mir leben dort. Söhne von Freunden sind Soldaten und kämpfen, damit die Bevölkerung zurück nach Hause gehen kann. Wir kämpfen in diesem Krieg, um als Land und Volk zu überleben. Wir wurden angegriffen am 7. Oktober 2023, nicht umgekehrt.
Rico, du hast vorher erzählt, dass Marianne Baharoff den Krieg grundsätzlich unterstützt, dass sie sagt, es sei ein Krieg gut gegen böse aus ihrer Perspektive. Was hat das bei dir ausgelöst, ihre Haltung zu dem Ganzen?
Also noch mehr ausgelöst bei mir hat eigentlich, wo sie mir, bevor ich losgeflogen bin, ein WhatsApp geschickt hat und sie geschrieben hat, Gott hätte ihre Gebete erhöht. Und zwar ist ein Kommandant von der Hamas umgebracht worden, von der israelischen Armee, und wie sie sich freut. Und endlich ist Rache am Adi geübt worden. Das ist wahnsinnig befremdlich natürlich. Aber ich will nicht darüber urteilen. Wir haben nie Krieg erlebt, wir haben nie Terror in dieser Art erlebt. Und das ist auch interessant, was das mit den Menschen macht. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen ernüchtert. Wahrscheinlich auf der anderen Seite gibt es genau ähnliche Gedanken. Und das zeigt auch, der Konflikt wird noch lange nicht, wenn überhaupt, je lösbar sein.
Rico, Marianne Baharoff hat ihren Ehemann verloren und den Vater von ihren Kindern, Adi Baharoff. Sie hat dich mitgenommen an den Ort, wo er am 7. Oktober gestorben ist. Wohin hat euch die Reise geführt?
Also am wichtigsten ist Netiv HaHazara. Das ist ein Moschaf. Ein Moschaf ist etwas Ähnliches wie ein Kibbutz. Eine landwirtschaftliche Kooperative, wo direkt an der Grenze zu Gaza steht. Also die Mauer ist gerade am Dorfrand. Sonst hat es einen Zaun. Am Dorf hat es aber eine Mauer, sogar eine doppelte Mauer. Das ist, damit man nicht reinschiessen kann, scharf schützen. Aus dem Dorf sieht man auch über, also das nächste palästinensische Dorf ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Jetzt ist alles kaputt dort. Und auch da sagt Marianne, wo wir das gesehen haben, hat sie gesagt, zum Glück ist das kaputt und das darf auch nicht mehr weiter aufgebaut werden. Es ist einfach zu nahe. Was dort auch irritiert hat oder fasziniert, man weiss nicht, wie man das sagen soll, es hat so am Strassenrand alle 50 oder 100 Meter hat's einen Betonbunker oder einen Unterstand, sieht aus wie ein Buswartehäuschen. Und das ist, um sich sofort in Sicherheit zu bringen, wenn es Bombenalarm gibt. In Netiv HaHazara hat man nur ein paar wenige Sekunden, wo man sofort reinrennen muss. Wenn man es nicht geschafft, soll man am Boden liegen. Und das ist also schon vor dem Krieg sehr viel passiert. Da fragt man sich schon, ja, wie kann man dort leben, ständig in dieser Gefahr?
Gleichzeitig, das kann man auch bei dir im Text lesen, wo wir natürlich auch verlinken im Beschreibung zu dieser Episode, steht ja über all dem auch so ganz eine grosse Friedenstube.
Genau, an der Grenzmauer hat es eine riesige Friedenstube, wo Friedensaktivisten angemacht haben, lang vor dem Krieg. 1000 Aktivisten sind das gsi, wo das gemacht haben aus Protest gegen die Grenzmauer. Also das ist schon das, wo viele Leute auch beelendet hat, oder die Süden von Israel, wo all die Kibbutz sind, die Moschafs, die Kooperativen. Dort denken die Mehrheit von den Leuten sind eher links. Die Friedensbewegung ist wahnsinnig stark. Es hat sehr viele Initiativen gegeben für die Zusammenarbeit mit den Palästinensern. Vor allem das Kibbutz Beeri, wo ja über 100 Leute umgebracht worden sind, wo völlig zerwüstet worden ist. Dort hat es Initiativen gegeben, dass Leute aus Gaza israelische Spitäler zur Behandlung können. Die haben auch mit Palästinensern zusammengearbeitet. Das ist ihnen wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Die haben genau gewusst, wenn und wie, dass man dort hinein kommen muss. Und das ist schon das Tragische am Ganzen. Die extremistischeren Israelis, die sind eher in der Westbank, dort umeinander, rund um den Gazastreifen. Das war die Hochburg der Friedensbewegung.
Das hat sich ziemlich verändert im letzten Jahr. Wie hast du auf dieser Reise die Stimmung in Israel allgemein wahrgenommen, jetzt ein Jahr nach dem Terrorangriff und ein Jahr, seit der Gazakrieg losgegangen ist?
Also da liest man ja viel, wie gespalten das Land ist, politisch gespalten. Das stimmt natürlich, es hat riesige Demonstrationen gegeben. In Tel Aviv sind 500.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für Verhandlungen mit der Hamas zu protestieren, um die Geiseln freizubringen. Das sind Zahlen, 500.000, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der Zusammenhalt ist sehr hoch im Land. Also das Schicksal der Geiseln, die vielen Toten, eben jeder hat Freunde oder Verwandte, die irgendwie betroffen sind, sei es, weil die eigenen Kinder, die jetzt im Krieg sind, eingezogen worden sind, sei es, weil man Verwandte hat, die im Süden betroffen sind. Also jeder ist irgendwie betroffen und das spürt man überall.
Auch Marianne Baharaf spürt das an ihrem Wohnort in der Stadt Aschkelon. Israel ist ja kurz nach dem Terrorangriff am 7. Oktober im Gazastreifen einmarschiert und seit einem Jahr berichten wir darüber, wie der Krieg im Nahen Osten mehr und mehr eskaliert. Ihrem persönlichen Leben, wie zeigt sich das?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil Aschkelon selber ist eine Hafenstadt, hat zwar nicht besonders viel Charme, aber wenn man am Strand unten ist, ein wunderbarer Strand, der Hafen sieht aus wie der Ferien, es hat Restaurant, alles, man merkt eigentlich sehr wenig. Was man merkt, ist, dass es überall Solidaritätsplakate hat für die Geiseln. Also in Aschkelon kann jederzeit der Bombenalarm losgehen. Früher ist es die meist bombardierte Stadt von Israel gewesen. Jetzt ist im Norden, hat's mehr Bomben. Aber das prägt die Leute. Man muss innerhalb von 30 Sekunden, muss man in einem Bunker rein sein. In Tel Aviv hat man 1 Minute Zeit. In Jerusalem hat man 1,5 Minuten Zeit. Das heisst, man ist ständig in Alarmbereitschaft, auch wenn man in ein Restaurant geht oder so. Es ist überall angeschrieben, wo der nächste Bunker ist, für wenn ein Raketenalarm losgehen könnte, damit man sich sofort in Sicherheit bringen kann.
Rico, gehen wir nochmal zurück zu der Geschichte von Marianne Baharaf und ihrem verstorbenen Ex-Partner, Adi Baharaf. Wie geht sie mit dem Verlust um?
Also eben nach aussen, mir gegenüber, macht sie einen wahnsinnig fassenden Eindruck. Ich kann nicht sagen, wie viel davon Fassaden ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ihre Strategie, um das Ganze ein bisschen von sich wegzuhalten, dass sie viel lieber über das Leid der anderen redet, von ihren Kindern, von Leuten, die dort gerade gewohnt haben, was die alles mitgemacht haben. Und von sich selber redet sie einfach eigentlich sehr wenig. Ich denke aber, das ist ihre Strategie, um mit dem umzugehen.
Gibt es denn auch so etwas wie eine kollektive Trauer in Israel?
Also in Netiv HaZara, dort wo die grosse Grenzmauer ist. Und jetzt zwischen den beiden Mauern, in dem Niemandsland, kann man sagen, hat man eine Gedenkstätte errichtet für die 20 Toten von Netiv HaZara. Für jeden hat man einen alten Olivenbaum angepflanzt, einen alten israelischen Olivenbaum. Für jedem hat es eine Gedenktafel für die Leute. Und ja, das ist sehr berührend. Was es dann auch noch hat dort, ist eine riesige Israel-Fahne, die sich von privaten Leuten angestellt worden, und zwar ein Mast, der 53 Meter hoch ist, also riesig. Daran hängt die grösste Israel-Fahne vom ganzen Land, und das ist natürlich ein Signal, auch an die Leute im Gaza, wir bleiben standhaft, wir lassen uns nicht unterkriegen.
Du hast Marianne Baharaf getroffen, ein Jahr nach dem 7. Oktober. Du hast Israel besucht. Mit welchem Gefühl kommst du von deinem Besuch zurück?
Also einerseits, wenn man in Tel Aviv unterwegs ist und all die coolen Bars sieht und die Strandpromenade und alles, denkt man, das ist so ein wunderbares Land, auch ein vielfältiges Land. Man sieht dort Frauen mit Kopftuch rumlaufen, man sieht Leute von überall her. Und andererseits merkt man, wie das Land auch am Krieg kaputt geht. Es ist nebst dem menschlichen Leid eine Katastrophe, was jetzt abgeht. Es ist wahnsinnig teuer, der Krieg. Israel ist an vielen Orten toxisch geworden. Man tut mit denen zum Teil nicht mehr Geschäfte. Die Wirtschaft geht bach ab. Das Land leidet. Man fragt sich wirklich, wie soll das noch weitergehen? Zumal ja ein Ende der Krise überhaupt nicht in Sicht ist. Es droht ja sogar jetzt noch auszuweiten. Wie soll das Israel überleben? Das fragt man sich schon.
Danke vielmals, Rico, für das Gespräch und deine Eindrücke von dieser Reise.
Gerne.
Wer noch die ganze Reportage möchte nachlesen von dieser Begegnung mit Marianne Bacharoff, wir verlinken den Artikel dazu noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das ist die erste von zwei Folgen, wo wir aus persönlicher Perspektive von drei Schweizerinnen und Schweizer auf den Konflikt schauen, der uns seit dem 7. Oktober 2023 beschäftigt. Die nächste Folge, die gehört ihr morgen im Feed von «Apropos». Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.